NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe geht es um die ins Stocken geratene Energiewende in Deutschland. Nun soll noch mehr Windenergie zum Einsatz kommen. Aber wie? Können zum Beispiel fliegende Drachen mehr Strom liefern als Windräder? Oder wäre es bei einer Windkraftanlage besser, die drei riesigen Rotorblätter durch bis zu 100 kleinere zu ersetzen, die an einer Tragstruktur hängen? Im Interview erklärt Paul Kühn vom Fraunhofer-Institut in Kassel, ob Windenergie, die vom eigenen Dach direkt in Haushaltsstrom umgewandelt wird, sich rechnet. Außerdem Fortschritte im Kampf gegen Krankenhauskeime. Die Spielsucht bei Jugendlichen nimmt zu. Und im Durchblicker geht es um Roboter in der Autoindustrie für den Einbau schwerer Kabelbäume in Pkw. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Smartphones sind Multifunktionsgeräte, die praktisch alles können. Fotografieren, E-Mails schreiben, zwischendurch mal einen Film gucken oder auch die eigene Fitness überprüfen. Forscher des Fraunhofer-Instituts in Magdeburg wollen nun dafür sorgen, dass wir mithilfe einer App in Zukunft auch mehr Durchblick haben. Und zwar beim Einkaufen im Supermarkt und beim Autokauf. Denn ob Lebensmittel wirklich unbelastet sind oder der Gebrauchtwagen wirklich keinen Unfallschaden hat, ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Dafür haben die Forscher eine App entwickelt, mit der sich durch die Dinge schauen lässt. Thomas Sambol hat sich diese App zeigen lassen.
Udo Seifert trinkt gern mal eine schöne Tasse Kaffee. Aber natürlich muss es die richtige Sorte sein. Manche Kaffeebohnen sehen sich jedoch verdammt ähnlich. Robusta und Arabica zum Beispiel, beide ziemlich hell und für den Laien damit äußerlich kaum zu unterscheiden. Für den Fraunhofer-Wissenschaftler aus Magdeburg sind sie damit die perfekten Versuchsobjekte. Udo Seifert schüttet eine Handvoll Bohnen in eine kleine Schale.
So, das ist jetzt also Arabica.
So steht es zumindest auf der Verpackung. Ob das auch wirklich stimmt, soll nun ein Zusatzprogramm auf seinem Smartphone für ihn herausfinden. Die Wissenschaftler nennen es die Hawksbacks Mobile App. Udo Seifert tippt nun ein bisschen wie Geheimagent 007 auf den Bildschirm seines Smartphones, startet die Software und hält das Display ganz dicht über die Kaffeebohnen.
So 2-3 cm Abstand und fange einfach mal an zu messen.
Das Smartphone ist jetzt im Kameramodus. Zum Messen nutzt es die Frontkamera. Als Startknopf dient die Lautsprechertaste. Und dann sieht es plötzlich so aus, als wären die Kaffeebohnen in der Disco. Das Display des Smartphones beleuchtet die Probe jeweils für den Bruchteil einer Sekunde in unterschiedlichen Farben.
Und jetzt haben wir also die unterschiedlichen Beleuchtungsszenarien. Weiß, schwarz, rot, grün, blau. Doppelpiep zeigt, die Messung ist beendet. Dann können Sie das Smartphone wieder hochnehmen. Und dann haben wir also jetzt hier tatsächlich die Klasse angezeigt, Arabica. Und was wir mit dazu ausgeben, ist also ein Maß, wie sicher ist die App jetzt für diese konkrete Messung gewesen. Okay, das sind 76% für diese Messung. Das heißt, die App ist sich zu 76% sicher, dass diese Sorte jetzt richtig erkannt worden ist.
Und das hängt mit dem Farbenspiel der Smartphone-Kamera zusammen. Alle Dinge reflektieren oder absorbieren farbiges Licht in einer ganz bestimmten, für sie typischen Art und Weise. Das liegt an ihrer chemischen Zusammensetzung. Wissenschaftler nennen das den spektralen Fingerabdruck. Und genau danach sucht die neue App. Normalerweise machen das nur teure Spezialkameras. Jetzt also haben die Forscher ein Programm entwickelt, das auch mit der begrenzten Rechenleistung eines Smartphones funktioniert und die eingeschränkten Leistungen von Frontkamera und Display ausgleichen kann. Es ist zwar nicht ganz so präzise wie die teure Technik, aber für jedermann anwendbar. Im Alltag kann das eine große Hilfe sein, meint Udo Seifert. Zum Beispiel auch beim Aufspüren von Pestiziden in Äpfeln.
Das heißt, ich brauche rote, grüne, gelbe Äpfel. Sicherlich auch noch ein paar Variationen innerhalb dieser Apfelfarben. Und brauche dann belastete und unbelastete Äpfel. Und würde dem System dann immer zeigen, das ist ein belasteter Apfel, das ist ein unbelasteter Apfel. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann hat die App quasi die Unterschiede, die chemischen Unterschiede auf der Oberfläche des Apfels gelernt und kann dann auf Basis des Gelernten eine Entscheidung treffen, dieser Apfel ist belastet oder ist unbelastet.
Die App macht das Smartphone allerdings nicht zum Röntgengerät. Ob also im Apfel der Wurm drin steckt, kann der Nutzer damit nicht herauskriegen. Das Programm kann auch nicht berechnen, wie hoch ein Apfel mit Pestiziden belastet ist und um welche Substanzen es dabei geht.
Aber das ist auch nicht der Anspruch und letztlich wird das den Verbraucher auch nicht interessieren. Er will eine Ja-Nein-Entscheidung, ist er belastet oder nicht, und da interessiert ihn weniger, ob das dieses oder jenes Pflanzenschutzmittel ist oder ob es vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist.
Was aber zum Beispiel Autokäufer brennend interessiert, ist, ob das begehrte Gebrauchtfahrzeug nicht vielleicht doch schon mal nachlackiert wurde. Mit bloßem Auge lässt sich das nicht immer erkennen, weiß auch Fraunhofer-Forscher Andreas Herzog.
Das sieht völlig gleich aus für einen Menschen, aber wenn Sie mit dem Spektrometer rangehen, dann sehen Sie da schon Unterschiede. Dann sehen Sie Unterschiede zwischen dem originalen Lack und dem neuen nachgemischten Lack. Und diese Unterschiede, die können wir mit der Handy-App auch sichtbar machen und können damit beweisen, zum Beispiel, dass der Kotflügel neu gestrichen wurde. In der Praxis würde man verschiedene Stellen am Auto nachmessen mit der App und würde sich die spektralen Fingerabdrücke anschauen. Und da, wo die Unterschiede am größten sind, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da irgendwas nachgebessert wurde.
Auf die gleiche Weise könnte man zum Beispiel auch herausfinden, ob Früchte schon reif sind oder wie es um die Gesundheit von Nutzpflanzen bestellt ist.
Das ist vielleicht für die heimische Grünpflanze ganz interessant oder natürlich für den Bauern auf dem Feld natürlich. Für die Landwirtschaft ist das sehr interessant. Für den Rasen, den man im Garten hat, welche Nährstoffe da fehlen, ob der gesund ist oder nicht, ob der ausreichend Wasser bekommt. Solche Sachen kann man damit alles machen.
Ende des Jahres soll die App auf den Markt kommen. Udo Seifert schätzt, dass sie etwa 2 bis 5 Euro kosten wird. Ein heikles Thema ist allerdings der Datenschutz. Wer die App nutzt und zum Beispiel im Supermarkt Äpfel checkt, könnte damit auch Infos über sein Kaufverhalten preisgeben. Datenmissbrauch wollen die Fraunhofer-Forscher aber auf jeden Fall verhindern. Deshalb ist die Wahl des passenden Anbieters, der das von den Wissenschaftlern entwickelte Programm verkaufen soll, auch gar nicht so einfach. Udo Seifert will jetzt nochmal eine andere Kaffeesorte testen. Die Arabica-Bohnen hat die App ja schon erkannt. Nun untersucht er die Probe, die fast genauso aussieht. Und wieder beginnt das Farbenspiel mit der Smartphone-Kamera.
Rot, grün, blau. Jetzt wird Robusta angezeigt. Das heißt, dass auch diese Sorte jetzt richtig erkannt worden ist. Und jetzt sogar habe ich offensichtlich weniger gewackelt. Mit 94% Sicherheit war diese konkrete Messung war die richtig. Und das ist natürlich ein sehr schönes Ergebnis. Und das ist die Idee dahinter.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol.
There's a road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Ist die herkömmliche Windkraft geeignet, die Energiewende entscheidend voranzubringen? Wie kann sie verbessert werden und welchen Nutzen haben kürzere Einspeisungswege? In Irland werden sogenannte Flugwindanlagen ausprobiert. Das sind Drachen- oder Segelflugzeuge, die anstelle von Windrädern die Windenergie gewinnen sollen. Können diese mobilen Anlagen die konventionellen Windkraftanlagen verbessern oder sogar revolutionieren? Sind sie vielleicht sogar die Technologie der Zukunft? Daniela Remus zum Pro und Contra dieser Forschungsansätze.
Seit Jahrtausenden nutzen die Menschen den Wind als Energiequelle. Entweder um mit Segeln Schiffe anzutreiben oder mit Mühlen Getreide zu mahlen oder Wasser an die Oberfläche zu pumpen. Ende des 19. Jahrhunderts gelang es das erste Mal, mit Hilfe von Windrädern Elektrizität zu gewinnen. Seither hat sich die Technologie vielfach weiterentwickelt. Der Windingenieur Alexander Bormann aber bezweifelt, dass die fest installierten Windräder eine effiziente Methode sind, um den Wind als Energiequelle nutzbar zu machen.
Ende der 90er Jahre habe ich meine erste Studie darüber gemacht, wie sehr die Kosten der Türme in die Gesamtkosten von Windkraftanlagen eingehen und gemerkt, dass das zum damaligen Zeitpunkt schon ein wesentlicher Teil war und mit der Skalierung auf größere Anlagen auch ein immer größerer Anteil sein wird.
Deshalb entwirft und entwickelt er seither mobile Flugwindanlagen, und zwar sogenannte Energiedrachen. Zunächst nur auf dem Papier und in Modellgröße, mittlerweile als einsetzbare Prototypen für die Praxis. Alexander Bohrmann will damit flexibel auf Wind- und Wetterbedingungen reagieren und auch deutlich Kosten sparen.
Was kann man alles weglassen? Und es hat dann noch eine Weile gedauert, ehe wir darauf gekommen sind, dass man im Grunde genommen Turm und Fundament und damit 90% der Masse von so einer Anlage weglassen kann, wenn es gelingt, vom Boden aus den Flügel so zu steuern, dass man die Kraft des Windes in großen Höhen abgreifen. Dort weht der Wind beständig, dort weht er konstant stärker als in Bodennähe.
Die mobilen Windkraftanlagen sind transportabel. Alexander Bohrmann, Gründer und Chef des brandenburgischen Startups Enerkite, reicht ein ausrangierter Lastwagen, um die Bestandteile der Anlage an ihren Bestimmungsort zu fahren. Dort angekommen wird der etwa 15 Quadratmeter große Drachen über eine Seilwinde in die Luft gezogen und fliegt an drei Kunststoffseilen. Den Wind, den der Drachen in einer Höhe zwischen 200 und 500 Metern abschöpft, gibt er an den Generator der Bodenstation ab. Und von dort kann er dann als Strom weiterverteilt werden.
Wir nennen das Flugwindkraftanlagen und die Mobilität oder Portabilität ist eigentlich nur ein Nebenprodukt, aber natürlich was diese Lösung einmalig macht. Die sind aus einem kleinen Maßstab schon in der Lage, den Wind aus sehr großen Höhen zu ernten und am Boden in Strom zu wandeln.
Einsetzbar seien die Drachen überall dort, wo andere Energiequellen nicht zu haben sind. Beispielsweise, weil Regionen so abgelegen sind, dass sie an keine Stromversorgung angeschlossen sind oder weil ihre Infrastruktur wegen Naturkatastrophen oder Kriegen zerstört ist. Langfristig werde die Energiegewinnung mithilfe der Drachen billiger sein als die der herkömmlichen Windkraft. Davon ist Erfinder Alexander Bohrmann überzeugt. Weil ein Großteil der Materialkosten entfalle und weil die Drachen in größerer Höhe mehr Wind abschöpfen könnten als die festen Windkraftanlagen. Und diese Idee teilen mittlerweile auch der Internetriese Google oder der Energiekonzern E.ON. Auch sie lassen seit kurzem an mobilen Windkraftanlagen forschen. Weitaus skeptischer aber ist Andreas Reuter, der Leiter des Instituts für Windenergiesysteme von der Universität Hannover, sieht in den mobilen Anlagen keine ernsthafte Konkurrenz zu den herkömmlichen Windrädern, zumindest noch nicht.
Also da habe ich doch erhebliche Zweifel. Also es hat schon was damit zu tun, dass ich mich ja fragen muss, wozu mache ich das? Weil bisherige Windenergieanlagen tun ja das, was sie sollen, nämlich sehr günstig Strom produzieren. Wir sind ja inzwischen bei irgendwo, je nach Windangebot, 3, 4, 5 Cent pro Kilowattstunde an vernünftigen Standorten. Die Messlatte ist also sehr hoch, da muss man schon eine Motivation haben, das anders zu machen.
Die mobilen Flugwindanlagen, die weltweit erprobt werden, ob Drachen, Heliumballons oder Segelflugzeuge, können bisher weder mit den günstigen Preisen noch mit der erzeugten Energiemenge der herkömmlichen Windkraftanlagen mithalten. Vielleicht in ferner Zukunft, so der Windenergieprofessor Andreas Reuter. Aber lohnenswerter sei es doch, die bereits bestehende Technologie weiterzuentwickeln.
Bisher sind die Prototypen, die ich gesehen habe, sehr, sehr, sehr klein. Wir reden von einigen Kilowatt. Bei richtigen Windenergieanlagen sind wir im Megawattbereich. Also da ist noch ein Faktor 1000 dazwischen. Das muss erstmal hingekriegt werden. Und auch da brauche ich irgendeine Fläche, die ich abernte. Und worauf ich das dann nun beziehe, mit welchem Material und welchen Aufwand ich dann, wie gesagt, auch am Boden habe, da gibt es ja auch unterschiedliche Konzepte. Das muss man wirklich mal zeigen, dass das funktioniert. Und auf der Basis dann zu sagen, das wird günstiger, halte ich für mindestens sehr gewagt.
Pioniere der mobilen Windkraftanlagen wie Alexander Bohrmann von Enerkite aber sind zuversichtlich. Schon in wenigen Jahren würden ihre mobilen Anlagen für die Energieversorgung weltweit wichtig sein.
Soweit der Bericht von Daniela Remus.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.
No. Die Energieprobleme der Zukunft will das CC4E lösen, das Kompetenzcenter für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Angesiedelt wurde es an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. CC4E will mit seinem X-Energy-Konzept überzeugen und wird für seine Forschungen in den nächsten 4 Jahren vom Bund mit 6 Millionen Euro gefördert. Eine weitere Million wird von privaten Unternehmen bereitgestellt. Geplant ist hier das führende Energiezentrum für die Metropolregion aufzubauen. Was genau hinter X-Energy steckt, hat Ursula Storost in Erfahrung gebracht.
In der Tiefgarage der HAW, der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, präsentiert der Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieur Professor Werner Beber das neue Elektroauto des Competence Center für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, kurz CC4E.
Wir nutzen dieses Auto auch, um das Fahrzeug als eines der Speichermedien auszuprobieren. Wenn irgendwann mal 1 Million Elektrofahrzeuge in Deutschland auf den Straßen sind und die alle laden, können sie natürlich eine gewaltige Menge Strom aufnehmen.
Werner Beber dreht den Zündschlüssel um und lässt das Auto an.
Ja, lauter ist es leider nicht.
Das kleine Auto schnurrt sanft vor sich hin. Es stinkt nicht, qualmt nicht und stößt kein CO2 aus. Jetzt muss man nur noch zusehen, dass ein Auto wie dieses auch sauberen Strom tanken kann, sagt der Leiter des CC4E. Daran arbeiten Werner Beber und sein Team beim Projekt X-Energy.
Wir sind jetzt in der ersten Phase der Energiewende, wo es sich darum dreht, mit erneuerbaren Energien die Atomkraftwerke, die 2022 abgeschaltet werden, zu ersetzen. Aber wir haben immer noch sehr viel Kohlekraftwerke in Deutschland laufen.
Um, wie bei der Klimaschutzkonferenz in Paris vereinbart, die globale Erwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen, müssen in der zweiten Phase der Energiewende die fossilen Kraftwerke abgeschaltet werden. Das bedeutet, man braucht mehr erneuerbare Energie. Eine Herkulesaufgabe, sagt Werner Beber. Um sie zu lösen, erforscht man bei dem Exzellenzprojekt X-Energy zum Beispiel neue Technologien für die Windkraftgewinnung.
Heute werden Windkraftanlagen gebaut, üblicherweise mit 3 Rotorblättern. Nun ist es so, dass die Windenergie das Rückgrat der Energiewende in Deutschland bilden soll. Das heißt, wir brauchen größere und leistungsfähige Windkraftanlagen, vor allem auf See, also offshore.
Größere Offshore-Anlagen bedeuten aber überproportionale Kosten, denn gerade im Wasser sind die Materialien großen Belastungen ausgesetzt. Die Forscher am CC4E versuchen Ungewöhnliches. Sie experimentieren zum Beispiel mit 2-Blatt-Rotorblättern, die viel leichter zu transportieren sind, und mit Multirotoren.
Stellen Sie sich vor, nicht eine Windkraftanlage mit 3 Rotorblättern, sondern Sie haben viele, viele kleine, bis zu 100, die an einer großen Tragstruktur hängen. Man schätzt etwa, dass die Kosten, wenn es gelingt, so eine Technologie zu entwickeln, dass die Kosten um bis zu 30% pro erzeugter Kilowattstunde gesenkt werden können durch eine derartige Konstruktion.
Multirotoren sehen aus wie überdimensionale, an einem einzigen Pfahl aufgespannte Einkaufsnetze aus Metall, an deren Knotenpunkten kleine Windmühlen angebracht sind. Würde so eine Konstruktion gelingen, wäre das ein technologischer Durchbruch, schwärmt Werner Beber.
In 3 bis 4 Jahren werden wir sehen, also wir werden die ganzen Berechnungen durchführen und wenn sich das alles positiv entwickelt, könnte dann der nächste Schritt in der Tat sein, eine Pilotanlage zu bauen und dann im Realtest nochmal zu erproben.
Auch um die Bereiche Umwelt und Akzeptanz kümmern sich die etwa 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Projekts. Sie sind Informatiker und Ingenieure, Maschinenbauer und Biologen. Einer von ihnen ist der Informations- und Elektrotechniker Petrit Wuti. Er forscht unter anderem daran, wie man die blinkenden Warnlichter an den Windrädern bedarfsgerecht einschalten kann.
Mithilfe einer Radaranlage sollen Flugzeuge in der Umgebung geortet werden. Und nur wenn ein Flugzeug sich dem Windpark nähert, soll dann die Befeuerung auch angehen. Was halt auch Vorteil für die Bürger mit sich bringt, weil dann die Windkraftanlage nicht die ganze Nacht durchblinken muss, sondern nur dann, wenn auch ein Flugzeug halt auch da ist, kurz ein Signal gegeben wird vom Windpark.
Eng verknüpft mit diesem Teilprojekt sind Überlegungen, wie man Fledermäuse vor den kreisenden Rotorblättern schützen kann, ergänzt Werner Beber. Dazu erforschen X-Energy-Wissenschaftler, warum die Tiere zu Windkraftanlagen fliegen und wie durch spezielle Beleuchtungstechniken Mücken, Fliegen, Nachtfalter die begehrte Nahrung der Fledermäuse zu anderen Orten gelockt werden können.
Die Synergie zwischen beiden Projekten könnte so sein, dass die bedarfsgerechte Befeuerung eine positive Auswirkung auf das Flugverhalten der Fledermäuse hat, also durch eine Reduzierung der nächtlichen Beleuchtung auch weniger Fledermäuse nachts zu Windkraftanlagen fliegen und damit das Kollisionsrisiko reduziert wird.
Gleich mehrere der 13 Teilprojekte beschäftigen sich mit dem Straßenverkehr. Dass in absehbarer Zeit jeder Haushalt ein umweltfreundliches Elektroauto vor der Tür stehen hat, ist eher unwahrscheinlich. Deshalb, so Petrit Vuti, müsse man möglichst schadstoffarmen Kraftstoff herstellen, zum Beispiel aus Bioabfall.
Das Ganze benötigt auch Strom und hierbei wird Überschussstrom genommen. Also sprich, wenn zu viele Windkraftanlagen Strom erzeugen und dies nicht verbraucht werden kann, wird dieser zusätzliche Strom genau in solche Anlagen transportiert, damit die dann den Strom verbrauchen und Kraftstoff herstellen.
Ursula Storost über innovative Technologien zur Energiegewinnung. Das Fraunhofer-Institut EWES in Kassel forscht in den Bereichen Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik. Es entwickelt Lösungen für wirtschaftliche und technische Problemstellungen bei der Energiewende. Unternehmen aus den Branchen Energieversorgung, Windenergie, Photovoltaik, Bioenergie, Investment, Netzbetrieb, Energieelektronik und Energieinformatik bietet es in Kassel Labor- und Entwicklungsunterstützung sowie Prognosesysteme und Studien an. Ich habe Paul Kühn zunächst gefragt, wie Windkraftanlagen in Zukunft direkt privaten Haushalten Strom liefern können.
Die Frage, die sich da stellt, ist der, macht es Sinn, eine kleine Windenergieanlage für den Hausgebrauch auf das Dach zu setzen oder in den Garten? Und das ist eher nicht der Fall.
Wie funktionieren denn überhaupt die Windkraftanlagen, die jetzt entwickelt werden für einen möglichen Hausgebrauch?
Genau, also die Technik ist eigentlich gar nicht neu, die gibt es schon sehr, sehr lange. Also in den Anfang des 20. Jahrhunderts gab es Zehntausende kleine Windenergieanlagen, die dort die Farmen mit Strom versorgt haben. Die haben da Batterien geladen. Und die heutigen Anlagen sehen nicht so anders aus. Also das kann man sich vorstellen wie die großen Windenergieanlagen als Miniaturvariante, die dann eigentlich einen Generator, der sieht ein bisschen anders in der Regel aus, ähnlich wie beim Fahrraddynamo, einen Generator antreiben, der dann eine Batterie speist oder ähnlich dann wie bei einer PV-Anlage über einen Stromrichter den Strom in netzkonforme Spannung umrichtet.
Und der geringe Einsatz jetzt während der Energiewende, worauf führen Sie den zurück? Geht es um die Verknüpfung mit dem Stromnetz, mit der Herztaktung? Wo liegen da die Probleme?
Ja, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also da gibt es ja eine Stromrichtertechnik. Der Knackpunkt bei den Kleinwindenergieanlagen sind die Windressourcen. Also das, was der Vorteil bei PV ist, da nutzt man ja eine Dachfläche, möglichst nach Süden ausgerichtet, richtet, setzt die PV-Anlage drauf.
PV ist Photovoltaik,
genau, ja. Die Sonnenenergie. Und da liegt der Gedanke natürlich nach, jetzt mache ich das für die kleine Windenergieanlage auch. Und da ist es halt das Problem, dass eigentlich die Windressourcen so nah über Grund einfach in der Regel nicht ausreichen.
Und die Lärmbelastung, die ja bei großen Anlagen immer wieder in der Kritik steht, wie ist das bei diesen Anlagen?
Es gibt durchaus kleine Windenergieanlagen, die technisch gut funktionieren, die auch ausgereift sind und die auch, was die Geräuschemissionen betrifft, relativ leise laufen, sage ich mal. Also die werden dann lauter, je stärker der Wind weht, aber das geht sozusagen mit den Hintergrundgeräuschen dann auch unter. Eine Herausforderung ist, dass es da wirklich sehr, sehr viele Anbieter gibt und die auch wirklich unterschiedlichste technische Reife dann haben, die Anlagen. Das heißt, sie haben da Anlagen, die laufen relativ ruhig und manche Anlagen, die machen halt schon ein bisschen Lärm. Und dann müssen sie halt genau die Anlage auch finden, die auf ihren Standort passt. Wobei Schall nur ein Problem ist. Bei großen Anlagen ist ja auch oft ein Thema, der Schattenwurf, das Flickern. Das ist bei kleinen Anlagen, dadurch, dass die Rotoren kleiner sind, eigentlich nicht das Thema. Aber natürlich haben sie da auch gerade beim kleinen Wind im Bereich von Gebäuden, Häusern, Wohnungen das Thema Sicherheit. Also sie müssen natürlich gewährleisten, dass die Anlage sicher betrieben werden kann und da kein Bauteil abfällt. Und was die Schallemissionen dann anbetrifft, dann haben sie nicht nur die Geräusche, die die Rotoren machen, wenn sie sozusagen den Wind zerschneiden oder die Luft zerschneiden, sondern eben auch Körperschallübertragung. Das heißt, sie haben ein rotierendes System und wenn das am Gebäude, am Haus oder auch im Turm Resonanzen hervorruft, dann kann das auch Schwingungen hervorrufen, die dann eben zu Geräuschen führen.
Schauen wir einmal auf die Energiewende. In wenigen Jahren soll ja hier in Deutschland das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet werden. Wie steht es dann mit dem Energiemix, wenn wir auf Wasserkraft, Solar- und Windenergie schauen? Wie wird der Anteil der einzelnen Komponenten Ihrer Einschätzung nach dann sein?
Ja, ich glaube, da müssen wir einfach auf die ganz unterschiedlichen Energieträger, aber eben auch Speicher- und Übertragungstechniken zurückgreifen. Meine persönliche Meinung ist, dass die kleinen Windenergieanlagen wirklich nur eine Nischenrolle spielen werden. Also die kommen, wenn dann in netzfernen Regionen da zum Einsatz, da können sie ihre Stärke ausspielen. In Deutschland sind das eher die großen Windenergieanlagen an Land und auf See. Und auch da sehen wir ja schon, dass sie eine wichtige Rolle, eine Säule jetzt bei der zukünftigen oder bei der jetzigen Energieversorgung auch schon einnehmen.
Und wo ist das Hauptproblem, wenn wir mal an die Nordseeküste denken? Hier bei uns, die Windkraftanlagen dort könnten ja bereits Hamburg und Schleswig-Holstein komplett mit Strom versorgen. Das ist aber nicht der Fall. Das liegt an mehreren Faktoren der Einspeisung, der Unregelmäßigkeit und auch der Zwischenspeicherung. Wo sehen Sie da Notwendigkeiten zum Handeln, dass sich diese Strommengen auch tatsächlich umsetzen lassen?
Wichtig ist dann die sogenannte Sektorkopplung, also dass man nicht nur den Strom nutzt, sondern eben auch die Strom, Wärme und Verkehr miteinander verknüpft und das alles intelligent macht und vernetzt, sage ich mir jetzt mal, wo man innovative neue Speicherverfahren hat, sei es jetzt Pumpspeicherkraftwerke oder eben auch ein Projekt, was wir haben, wo wir eine große Betonkugel im Bodensee versenkt haben und gezeigt haben, dass man da auch eben Energie speichern kann, aber eben auch elektrische Speicher zum Beispiel in Elektroautos nutzen kann.
Wenn Sie auf die Perspektive schauen, wird die Energiewende mit zeitlicher Verzögerung hier bei uns gelingen?
Ja, letztes Jahr war es ziemlich interessant. Also da haben die erneuerbaren Energien ungefähr 30% des Bruttostromverbrauchs dazu beigetragen. Die Windenergie so 12,4%, um ganz genau zu sein. Was aber wirklich spannend war, dass es einige Tage gab, an denen wirklich die erneuerbaren Energien eigentlich ausgereicht hätten, Deutschland mit Strom zu versorgen. Das Problem, das wir dann haben, sind mangelnde Flexibilität des Stromsystems. Also wir können die konventionellen Kraftwerke nicht schnell genug runterregeln und den Strom eben dahin transportieren, wo er hin muss. Da gilt es natürlich, diese Herausforderung zu meistern, um dann eben auch den Windstrom mit einer Sicherheit und auch wirtschaftlich nachhaltig nutzen zu können.
Das war Paul Kühn vom Fraunhofer-Institut IWIS in Kassel und soweit unser Schwerpunkt zur Windenergie. Die Musik in der Sendung kommt heute von Victoria Tolstoy. Die CD mit dem Titel Meet Me at the Movies erschien bei ACT.
Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? Make believing is hard alone out here on my own. We're always proving
reaching for that rising star to guide me far and shine me home out here on my own.
Wer ins Krankenhaus kommt, kann auf Heilung hoffen. Dass man sich umgekehrt im Krankenhaus gefährliche Bakterien einfangen kann, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Krankenhauskeime werden solche Bakterien genannt, weil die gängigen Antibiotika nicht mehr helfen. Die Bakterien sind resistent gegen das Medikament. Gerade erst musste die Intensivstation der Frankfurter Uniklinik wegen multiresistenter Keime geschlossen werden. Was also tun gegen Krankenhauskeime? Forscher der Universität Göttingen haben gerade eine wichtige Entdeckung gemacht, wie die gefährlichen Erreger in Zukunft ausgeschaltet werden könnten. Wieland Gabke berichtet.
Den Krankenhauskeimen soll sozusagen der Saft abgedreht werden. Ihre Energie, ihre Zufuhr von Kaliumteilchen, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Göttingen, Hannover und Marburg herausgefunden haben. Diese Kaliumteilchen brauchen die Zellen in den Bakterien, um zu überleben, erklärt der Göttinger Mikrobiologe Jan Gundlach.
Dieses Teil braucht man zum Beispiel wirklich in jeder Zelle, um Proteine herzustellen. Proteine sind auch sehr, sehr wichtig für jede Zelle, weil die Energie bereitstellen für jede Zelle, damit die überhaupt irgendeine Funktion ausüben kann.
Wie genau ein Bakterium die eigene Zufuhr von Kaliumteilchen steuert, war bisher nicht wirklich klar. Doch jetzt haben die Göttinger Forscher eine Art Schranke entdeckt, die dafür sorgt, dass Kalium, je nach Bedarf, zugeführt oder gestoppt wird.
Wenn zu wenig reinkommt, können wir keine Proteinaktivität haben. Und wenn zu viel reinkommt, dann ist die Zelle tot, weil zu viel einfach auch immer gefährlich ist dann für die Zellen. Und deswegen haben die Bakterien dieses Signalmolekül, damit die Aufnahme immer schön stoppen können. Da können sie mal hochfahren, mal runterfahren.
Auch die Krankenhauskeime benutzen dieses Molekül, um ihren Energiehaushalt zu steuern. Wie das genau funktioniert, hat das Forschungsteam nun in einem Aufsatz im Fachblatt Science Signaling veröffentlicht. Die neuen Erkenntnisse darüber machen die Krankenhauskeime angreifbar, sagt Jörg Stülke, Mikrobiologe an der Uni Göttingen.
Deshalb wird der nächste Schritt sein, dass wir die Eiweiße, die dieses Molekül herstellen, dass wir versuchen werden, Substanzen zu finden, die diese Eiweiße, diese Enzyme abschwächen in ihrer Wirkung und somit sie letztlich auszuschalten und damit eine Möglichkeit haben, diese Erreger gezielt anzugreifen.
Fehlt nämlich das nötige Eiweiß, kann das für den Energiehaushalt der Bakterien so wichtige Molekül nicht mehr entstehen. Fehlt das Molekül, gibt es auch keinen Kaliumnachschub mehr für die Zellen. Das Bakterium stirbt. Schlecht für den Krankenhauskeim, aber wie gefährlich ist das für den Menschen?
Das Gute ist, dass unsere Zellen, unser Körper bildet dieses Signalmolekül selber nicht, hat also auch diese Enzyme selber nicht, die dieses Molekül bilden. Das heißt, gegen solche Stoffe, die diese Enzyme angreifen, wären wir völlig geschützt und es würde auf uns gar keine Wirkung haben.
Um ganz sicher zu sein, dass der Mensch bei der Attacke auf die Krankenhauskeime auch wirklich nicht selber in die Schusslinie gerät, machen die Göttinger Forscher nun langwierige Untersuchungen. Die Mikrobiologen arbeiten an zwei Fronten. In einer Maschine werden pro Tag 5000 verschiedene Substanzen in ihrer Wirkung auf das Molekül getestet, das für den Energiehaushalt der Krankenhauskeime so wichtig ist. Gleichzeitig testen die Göttinger Forscher ihre Substanzen auch an lebenden Bakterien. Ihr Ziel? Neue Antibiotika herstellen, die Krankenhauskeime besiegen.
Wieland Gabke informierte über den Kampf gegen multiresistente Keime in Krankenhäusern.
Was there something more I could have done? Or was I not meant to be the one? Where's the life I thought we would share? And should I care? And will someone else get more of you? Does she go to sleep more sure of you? Will she wake up knowing you're still there?
9000 Spielhallenkomplexe und 66 große Casinos warten in Deutschland auf Menschen, die sich vom Glücksspiel das große Geld erhoffen. In der Regel verlieren sie aber. Rund 500.000 Deutsche sind glücksspielsüchtig oder zumindest Risikospieler. Dafür müssen die Betroffenen noch nicht einmal in ein Casino oder eine Spielhalle gehen. Sie können ihrer Sucht auch zu Hause im Internet verfallen. Zwar ist die Teilnahme an Glücksspielen im Internet wie auch die meisten Sportwetten verboten, aber gezockt und verloren wird trotzdem. Warum gerade Jugendliche betroffen sind, erklärt Michael Kurt.
Es ist für viele Menschen reizvoll, das Glück herauszufordern. Der Wunsch, Unvorhersagbares zu erraten und Glück zu haben, kann zur Sucht werden. Und wenn dabei Geld, vielleicht sogar viel Geld im Spiel ist, kann diese Sucht sogar in den Ruin führen. Nichts geht mehr. Mittlerweile ist das Glücksspiel im Internet dabei, dem Roulette und anderen Spielen, die im Casino angeboten werden, den Rang abzulaufen. Denn Online-Glücksspiele sind ständig verfügbar, bequem und anonym. Allerdings sind sie meist verboten. Aber gerade diese Verbote erhöhen manchmal sogar zusätzlich den Reiz bei Jugendlichen und zudem lassen sich Unternehmen im Glücksspielbereich immer wieder neue Tricks einfallen, um insbesondere Kinder und Jugendliche mit ihren Angeboten zu erreichen, sagt der Psychologe Gerhard Meyer. Er erforscht seit über 30 Jahren an der Universität Bremen die Zusammenhänge zwischen Glücksspiel und Spielsucht.
Wir haben hier zurzeit ein Projekt, das sich um simuliertes Glücksspiel dreht. Wir verstehen unter simuliertem Glücksspiel ein Spiel, bei dem kein Geldeinsatz notwendig ist, aber ansonsten der Ablauf klassischen Glücksspielen entspricht. Da eben kein Geldeinsatz notwendig ist, gibt es keine Altersrestriktionen. Kinder und Jugendliche können beispielsweise in sozialen Netzwerken an solchen simulierten Glücksspielen teilnehmen.
Und dabei kann es sich um Roulette, Poker oder auch andere Spiele handeln, in denen es zwar nicht um Geld geht, das gewonnen werden kann, sondern nur um Punkte. Aber Jugendliche können dadurch spielend auf den Geschmack gebracht werden, sagt der Wissenschaftler. Hinter solchen simulierten Glücksspielen stecken oft Unternehmen, denen auch Webseiten gehören, wo echte Glücksspiele mit echtem Geld gespielt werden.
Das Linke bei dieser ganzen Geschichte ist folgendes. Verluste sind praktisch bei diesem Spiel gar nicht möglich. Diese simulierten Glücksspiele laufen so ab, dass man nach Verlusten praktisch zwangsläufig gewinnt, weil die Algorithmen das so hervorrufen. Und dann wird gekoppelt dazu Werbung geschaltet für das echte Glücksspiel und da werden die Leute dann abgezockt.
Ein System, das immer wieder wirkt, sagt der Forscher. Dadurch, dass die Software der Spiele so programmiert ist, dass Verlusten automatisch ein Gewinn folgt, wird den Spielern suggeriert, die Chance zu gewinnen sei 50-50. Erfahrungen, die junge Spieler oft auf reale Glücksspiele übertragen wollen. Es gibt sogar Poker-Demonstrationsspiele mit einer Gewinnausschüttung von bis zu 130%. Das Glücksspiel erscheint berechenbar.
Wir haben rund 2000 Schüler in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein befragt und festgestellt, dass jeder zweite der 12- bis 17-Jährigen sich an einem Spiel in dieser Art beteiligt hat. Wir haben befragt nach simulierten Glücksspielen in sozialen Netzwerken. Wir haben aber auch gefragt nach Spielen, die in Videospiele integriert sind.
Ein erschreckendes Ergebnis, sagt Tobias Meyer vom Institut für Psychologie und Kognitionsforschung der Universität Bremen. Bei seinen Untersuchungen zur Spielsucht bei Minderjährigen hat er noch ein anderes Segment gefunden, das manche Kinder und Jugendliche seit einigen Jahren magisch anzieht.
Was relativ neu bei uns auf dem Markt ist, was auch die großen Sportwettanbieter mittlerweile in ihrem Portfolio haben, das sind Wetten auf sogenannte E-Sports-Veranstaltungen. Das sind letztendlich Computerspiele, die dann große Arenen füllen, gegeneinander spielen und auf diese Ereignisse können sie mittlerweile wetten. Und das zieht natürlich ein junges Publikum an. Das ist wieder diese Schnittstelle zwischen Gaming und Gambling, zwischen Computerspielen und Glücksspielen.
Echte Spieler, die virtuell gegeneinander antreten, mit festen Veranstaltungsterminen und Turnieren. Für Personen unter 18 Jahren ist es nicht schwer, auf die Seiten zu gelangen, wo Wetten über den Spielausgang angenommen werden, und es fällt ihnen leicht, die dort gesetzten Altersbegrenzungen zu umgehen. Eine Altersabfrage ist meist keine große Hürde.
Jugendschutz kann da so gelebt werden, dass ein Mausklick ausreicht mit der Bestätigung, ich bin jetzt 18 Jahre alt.
Früher musste man sich relativ schick kleiden und einen Ausweis vorlegen, bis man in eine Spielbahn gelangte. Im Netz kann der Hinweis, nur für Erwachsene, von Jugendlichen schnell weggeklickt werden. Die Forscher aus Bremen haben festgestellt, dass insbesondere Sportwetten im Netz bei Minderjährigen immer populärer werden. Das Problem, die beginnende Abhängigkeit, erkennen die Jugendlichen oft selbst erst zu spät.
Wenn natürlich meine Gleichaltrigen auf einmal das Pokerspiel entdecken, weil es gerade in Mode ist oder Sportwetten platzieren, dann will ich natürlich dabei sein. Gleichzeitig kenne ich meine Grenzen noch nicht so gut und ich kann auch noch nicht so verantwortungsbewusst wie das Erwachsene tun, die Gefahren einschätzen, die mit Glücksspielen verbunden sind.
Im Internet kann man Poker spielen, ohne die Gegner jemals zu Gesicht zu bekommen. Der Roulette-Kessel dreht sich immer öfter auf illegalen Websites und anstatt Münzgeld in einen Automaten zu werfen, wird in der Online-Spielhalle das Geld vom Konto abgebucht. Doch auch wenn immer mehr Glücksspiele über das Internet laufen, der klassische Spielautomat ist noch nicht aus der Mode. Und manchmal schaffen es sogar Jugendliche in die Spielhalle hinein. Gerhard Meyer von der Universität Bremen.
Wir haben Zahlen aus den Suchtberatungsstellen, dass im Jahr 2015 rund 24.000 Bundesbürger dort Hilfe wegen Problemen mit dem Glücksspiel gesucht haben. Ein Vergleich dazu, in 2005 waren es rund 5.000 Bundesbürger.
Die Anzahl betroffener Jugendlicher nimmt dabei leider überproportional zu. Die verschwimmenden Grenzen zwischen Gaming und Gambling sind eine nicht zu unterschätzende Ursache für diese Entwicklung, so die Wissenschaftler.
Michael Kurt über Glücksspiele, die süchtig machen.
The book of love is long and boring. No one can live the damn thing. It's full of charge and facts, some figures. Instructions for dancing, but I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it.
Notizen aus der Wissenschaft.
Ein Team aus ecuadorianischen und europäischen Forschern um Dr. Sebastian Steinfertz vom Zoologischen Institut der TU Braunschweig hat 5 bisher nicht bekannte Unterarten von Galapagos-Meerechsen entdeckt. Darunter auch eine, die dem Kinomonster Godzilla ähnlich sieht und ähnlich heißt. Das Forschungsteam untersuchte die genetische Vielfalt der Meerechsen im gesamten Galapagos-Archipel und klassifizierte sie in 11 verschiedene Unterarten. Die am stärksten differenzierten und gleichzeitig auch am meisten bedrohten Meerechsen leben im Nordosten von San Cristobal, einer der ältesten Inseln des Archipels. Verwilderte Katzen, die Ölverschmutzung des marinen Lebensraums durch wiederholte Tankerhavarien und der Bau von Hotelanlagen im unmittelbaren Bereich der Küsten lassen die Bestände zurückgehen. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Zoological Journal of the Linnean Society. Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit, von der in Deutschland jeder dritte Erwachsene im Alter zwischen 18 und 79 Jahren betroffen ist. Die Hypertonie schädigt im Laufe der Jahre die Gefäße mit der Folge, dass Hochdruckpatienten häufiger einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erleiden. Nach einer neuen Hausarztstudie könnte ein zu viel des Blutdruckhormons Aldosteron bei 6% der Erkrankten der Auslöser sein. Dessen krankhafte Mehrbildung wird als Hyperaldosteronismus oder Konn-Syndrom bezeichnet. Es bildet sich in den Nebennieren, also den je 12 Gramm schweren Drüsen oberhalb der Nieren, und regelt den Kochsalz- und Flüssigkeitsgehalt des Körpers. Viele betroffene Patienten hätten, so die Mediziner, nach einer entsprechenden Analyse durch eine Operation oder eine medikamentöse Therapie eine gute Chance, ihren hormonell bedingten Bluthochdruck in den Griff zu bekommen. Die Studie erschien im Journal of the American College of Cardiology. Der Onlinehandel mit Lebensmitteln wächst auch in Deutschland weiter an. Logistikexperten der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt haben deshalb in 6 europäischen Ländern untersucht, welche Konzepte verfolgt werden, um Obst, Gemüse und andere Lebensmittel nicht nur im Filialgeschäft anzubieten. Die Logistikstrukturen müssen demnach 3 Konzepten angepasst werden. Zum einen bei Bestellungen über bestehende stationäre Strukturen. Die online bestellte Ware wird dabei in der Filiale kommissioniert und für Endkunden bereitgestellt. Einen besseren Service und mehr Effizienz bietet die zweite Variante. Sie nutzt ein eigenständiges Lager für die Heimzustellung oder die Abwicklung von Pickup-Bestellungen. Die dritte Lösung integriert sowohl Online-Aufträge als auch die Belieferung kleinformatiger Filialen in der Innenstadt. Die Ergebnisse können im Internet unter www.multichannellogistik.net abgerufen werden.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Verena Gonsch.
a grain tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remained a drug, that's the high, not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? I compare you to a kiss from a rose on the grave. The more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
In neuen Autos funktioniert vieles nur noch über Elektronik, was dazu geführt hat, dass in den Fahrzeugen viele Kabelstränge verbaut sind. Diese Kabel können 30 Kilogramm oder noch viel mehr wiegen. Bei besonderer Ausstattung erhöhen sie das Fahrzeuggewicht um bis zu 100 Kilogramm. Für diejenigen, die in der Autoindustrie so einen Kabelbaum am Fließband montieren, deshalb eine ziemlich anstrengende Arbeit. Wissenschaftler an der TU Dortmund erforschen darum, wie die Arbeiter dabei von einem Roboter unterstützt werden könnten. Andreas Roch hat sich das angeschaut.
Diese Versuchshalle hier ist ein Modell für eine Autofabrik. Die Halle hat unverputzte Betonwände und an Ketten hängen Leuchtstoffröhren herab. Und die beleuchten eine freie Fläche, eine Art Ausstellungsfläche, auf der ich gerade stehe. Die ist mit gelb-schwarzem Absperrgurt abgetrennt. Das sind ungefähr 10 Schritte mal 10 Schritte. Und mitten auf dieser Fläche steht eine Autokarosserie. Die Karosserie ist aus mattem Stahl. Sie hat keine Räder. Innen drin sind keine Sitze, gar nichts. Es ist nackter, blanker Stahl. Hier am Institut für Produktionssysteme der TU Dortmund, da wollen die Ingenieure herausfinden, wie kann man die Montagearbeiter, die in so einer Autofabrik arbeiten, entlasten. Konkret geht es darum, dass die einen Kabelbaum hier in diese Karosserie einbauen sollen. Und so ein Kabelbaum, der wiegt eine ganze Menge. Ich gehe mal hier rüber, der hängt hier schon auf einem Tisch. Das ist eine Art Kleiderhaken obendran und an diesem Kleiderhaken, da hängt ein Sack, sieht so ein bisschen aus wie ein Seesack, so als ob da Campingausrüstung drin ist, Zeltstangen. Die ist relativ schwer, diese Tasche. Lukas Tankiewicz, der ist verantwortlich hier für diesen Versuch. Kann ich den mal kurz hochheben, diesen Sack?
Das können Sie gerne mal probieren, allerdings ist der sehr schwer, das wird einer alleine so gar nicht tragen können.
Versuchen kann ich trotzdem. Ja, gut, das hat sich erledigt, das schaffe ich wirklich nicht. Das ist ungefähr das Gefühl, wie als würde man einen Zementsack hochheben, also ich schätze mal, 20, 30 Kilo sind das bestimmt. Wie viel wiegt der?
Dieser Sack wiegt jetzt ca. 35 Kilo, ist allerdings noch ein relativ leichter Sack. Das kann noch bis zu 80 Kilogramm hochgehen.
Am Fließband, da müssen die Montagearbeiter diesen Kabelsack irgendwie hinten in das Auto reinkriegen. Der muss verbaut werden an der Rückbank. Und dafür hängt der in solchen Autofabriken an einer Art Deckenkran. Das ist eine anstrengende und unergonomische Arbeit. Und Lukas Tankiewicz, der erforscht hier, wie die Mitarbeiter von einem Roboter dabei unterstützt werden können. Hier neben der Karosse, da steht der Roboter auch schon. Der ist größer als ich, ich kann ihn auch nicht umfassen. Im Wesentlichen ist das ein großer orangener Arm, der mehrfach abknickt. Herr Stankiewicz, wie sagt man dazu?
Diese Art Roboter nennt man Sechsachs-Knickarm-Roboter.
Im Wesentlichen ist das wie eine Schreibtischlampe, nur mit viel mehr Gelenken. Und da kann man wirklich jede Achse einzeln verdrehen. Je nachdem, wie groß und wie beweglich die Montagearbeiter sind, muss der Roboter den Kabelsack natürlich unterschiedlich anreichen. Und deswegen werde ich jetzt hier erst einmal vermessen. Wir haben jetzt gerade eben nicht nur gemessen, wie lang meine Arme und Beine sind, sondern auch, wie gut ich mich bewegen kann. Das hat ungefähr 10 Minuten gedauert und ich musste dazu vor der Kamera ein bisschen mit dem Kopf wackeln oder mich mal bücken. Und das Ganze wurde von einer Software ausgewertet, die wurde entwickelt an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und mit diesen Daten kann Lukas Tankiewicz jetzt den Montageroboter perfekt auf mich einstellen. Lukas Tankiewicz nimmt jetzt eine Art Tablet mit Steuerknöpfen drauf.
Das ist die Bedieneinheit für den Roboter.
Sie treten da unten gerade auf so ein Fußpedal. Wofür ist das? Ist das das Gaspedal?
Das stellt sicher, dass ich mich außerhalb des Gefahrenbereichs des Roboters befinde.
Achso, wenn Sie loslassen, dann hört der Roboter auf.
Genau, der stoppt dann sofort.
Der Roboter setzt sich jetzt in Bewegung. Er kippt nach vorne. Jetzt hat er sich den Kabelsack geschnappt mit Hilfe von zwei Greifern. Und fährt ihn hier rüber. Der Kabelsack liegt auf einer Art Tischplatte, so eine halbe Schreibtischplatte. Ein bisschen jetzt wie in der Schaufel eines Baggers. Und der Roboter reicht diese Schaufel jetzt hier rüber zu uns, wo wir am Rand dieser abgesperrten Fläche stehen.
Jetzt hält er an. Ist er kaputt?
Nee, jetzt reicht er das Bauteil an, damit wir weitere Montagetätigkeiten direkt am Bauteil durchführen können.
So, und jetzt muss das noch in das Auto. Wie geht's weiter? Ah, da ist ein Knopf weiter. Okay, ja. Aber jetzt kommt auch noch eine Warnung. Da steht drauf, bitte verlassen Sie den Arbeitsbereich. Ja, haben wir gemacht. Oh, und jetzt fährt der Roboter auch in einem viel höheren Tempo los. Jetzt bin ich richtig erschrocken. Jetzt hat der Roboter aufgehört. Was ist passiert? Ich bin irgendwo reingelaufen.
Ja, der Arbeitsraum ist mit Licht...
Sie sehen nicht begeistert aus, sorry.
Nee, ist alles gut. Der Arbeitsraum ist mit Lichtschranken abgesichert, dass wenn irgendwer von außen in den Arbeitsraum reinläuft, der Roboter sofort stoppt.
So, jetzt geht's weiter. Die Bewegung ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit der, die wir Menschen können, aber ich versuche das trotzdem mal zu beschreiben. Der dreht sich jetzt in der Hüfte, einmal um die eigene Achse, lehnt sich mit dem Oberkörper ein bisschen zurück. Der Hals verdreht sich und jetzt schwingt er diese Platte mit dem Kabelsack an uns vorbei, so ein bisschen wie ein Kellner, der ein Tablett trägt und fädelt die jetzt ganz weit ausgestreckt regelrecht in den Wagen hinein. Das hat jetzt nur ein paar Sekunden gedauert und sah auch spielend leicht aus. Herr Stankiewicz, als Sie gerade hier den Roboter manuell verfahren haben, habe ich gesehen, Sie machen das recht kunstvoll. Zack, zack, drei Handgriffe und der tanzt hier wirklich im Raum hin und her. Müssen Sie das lange üben oder haben Sie vielleicht sogar einen Kranführerschein oder so?
Nee, man muss in dem Roboter geschult sein und dann kann man den mit dem Bedienpanel in allen 6 Freiheitsgraden über den Joystick bewegen.
Das macht schon so ein bisschen Spaß, das ist wie so eine Spielekonsole, oder?
Ist vergleichbar, ja.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Enias Roch berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Viktoria Tolstoi. Die CD mit dem Titel Meet Me at the Movies erschien bei ACT. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.